die Idee ist, dass du jemanden mit Liebe füllst und in dem Augenblick, wo diese Liebe im Grunde genommen, wo diese Personen voll davon sind, wird das quasi ausgeschlachtet.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Wie viel Wert hat eigentlich unsere Liebe? Keschrau Beros ist ein Kollege von mir, der eine Podcast-Firma hat, die Andan heißt. Und diese Firma steht für eine ganz krasse Qualität an erzählerischen, dokumentarischen Podcasts. Ich glaube, berühmt geworden sind sie mit Cui Bono über Ken Jebsen, wie der sich radikalisiert hat. Und seitdem bringen sie eigentlich jedes Jahr einen nach dem anderen als Podcast-Banger raus. Auch dieses Jahr ist ein neuer Podcast erschienen, nämlich über Love Scams. Und da bin ich aufmerksam geworden, weil wir ja auch mal eine Recherche gemacht haben, die man sich im Übrigen bei Join angucken kann, über Love Scams und wie furchtbar das eigentlich für die Scammer und Gescammten ist. Und Keschrau und ich haben uns getroffen, um einer der schwersten Fragen überhaupt nachzugehen. Sind Love Scams das Endstadium des Kapitalismus, also der globale, algorithmisch optimierte Verkauf von Sehnsucht, Liebe und Nähe? Gemeinsam hat Keschrau mit seinem Team in monatelanger Recherche Love Scam Fabriken bis an die Grenzen Myanmars verfolgt, mit Betroffenen gesprochen und tief in ein System geblickt, das nicht nur Milliarden verdient, sondern auf perfide Weise mit menschlichen Schwächen kalkuliert. Wir sprechen über Ramona, eine Berlinerin, hörbar, eine Frau, die sich in eine Lüge verliebt hat und deren Geschichte der Ausgangspunkt einer größeren Erzählung ist. Über emotionale Manipulation, über eine Industrie der Ausbeutung, über Fake-Identitäten, künstliche Intelligenz und die neuen Mechanismen digitaler Täuschung. Wir reden aber auch über Journalismus, über Keschrau selbst, über die Grenzen von Journalismus, seine Möglichkeiten und darüber, was es heißt, in einem Land wie Deutschland etwas Eigenes aufzubauen, wenn einem nichts vererbt wird. Willkommen zu einer neuen Folge Alles muss raus, über Vertrauen, Täuschung, Verantwortung und über das Handwerk des Erzählens.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 16. Juli 2025 um 16 Uhr.
So, ich möchte dir gleich zu Beginn die schwierigste Frage stellen.
Oh nein.
Okay. Die mich am meisten bewegt hat, einmal während des Hörens der ersten zwei Episoden und aber auch, weil wir eine ähnliche Recherche bei uns schon mal gemacht haben über Scams in Nigeria. Mhm. Und ich hatte damals, kristallisierte sich eine Feststellung raus, und zwar sind wir bei Scams am Ende des Kapitalismus angekommen, nämlich dem Verkauf von Sehnsucht und Liebe in der perversesten, schnellsten, globalsten Version. Und ich wollte dich fragen, ob du im Rahmen deiner Recherche herausgefunden hast, ob das die Grenze ist, die wir da erreicht haben, ob sozusagen das Endgame des Kapitalismus ist, nämlich globalisiert Liebe zu verkaufen.
Puh, gute Frage. Ich glaube, der Abgrund geht immer tiefer. Also gibt es irgendetwas, was wir noch nicht kennen, was uns noch düngt. Ich glaube, dadurch, dass es hier um Menschen geht und nicht nur um, also Liebe ist ja so eine Form davon, eine Form unserer menschlichen Erfahrung, die so schwierig zu greifen ist, dass Leute da ganze Memes draus machen. Liebe ist, Punkt, 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 und jeder hat so seine eigene Interpretation, dass sowas urmenschlich ist, dass das auch so das Angreifbarste ist, wo Leute auch am empfindlichsten sind und am sensibelsten dort sind, auf bestimmte Dinge hereinzufallen, nur um genau das zu bekommen, weil man sich so sehr danach sehnt. Das ist, glaube ich, schon, also in dem Sinne Endgame, weil jeder das, dieses Empfinden haben möchte. Und ich glaube, das, was diese ScammerInnen da herausgefunden haben, ist, wie sie diesen Makel gut ausnutzen können. Wir gehen da auch später in dem Podcast auch noch drauf ein, auf den psychologischen Aspekt dieser Scams. Also, dass diese ScammerInnen etwas verstanden haben über auch die westliche Welt und darüber, wo sie uns am empfindlichsten treffen können. Dass das schon sich anfühlt wie, okay, da erreichen wir ein neues Tief.
Ich hatte am Anfang meiner Recherche kein Mitleid mit den Scammern und hatte das Gefühl, das sind die Verbrecher, das sind diejenigen, die großen finanziellen und seelischen Schaden anrichten mit dem, was sie dort tun. Aber als wir einer Spur bis ins Heimatdorf in Nigeria eines Scammers zurückverfolgt haben, hatte ich danach größtes Mitleid und korrigiere seitdem die Menschen, die sich lustig machen über den nigerianischen Prinzen.
Ja.
Und sage, Leute, das sind auch die Opfer einer Industrie, die ausgebeutet, erpresst, unterdrückt werden.
Ja.
Ist es in deiner Recherche ähnlich gewesen?
Ja, absolut. Ich glaube, das ist so die erste große Erkenntnis, glaube ich, wenn man die zweite Episode hört. Nämlich, dass wir uns gar nicht so sehr, auch im Verlauf der Recherche, gar nicht mehr so sehr die Frage stellen, wer scammt uns, sondern wer scammt die Scammer. Dass die Menschen, die auf der anderen Seite sitzen und diese Textnachrichten uns schreiben und uns diese Fotos senden, was weiß ich, dass diese Menschen oft noch ärmer dran sind als die, die gescammt werden. Und klar geht es hier darum, unseren HörerInnen so eine gewisse Form von Empathie zu ermöglichen, was wahnsinnig schwierig ist. Wir werden es auch erfahren, nämlich weil wir haben ja erzählt in der ersten Episode die Geschichte von Ramona, der so ein Scam passiert ist und sie hat allen Grund, wütend zu sein und allen Grund, da maximal ablehnend zu sein. Und wir haben mit ihr nach der Recherche auch nochmal getroffen, das ist jetzt quasi ein Teaser, und haben dann in der sechsten Episode kommt sie wieder und wir erzählen ihr von dieser Recherche und von dem, was wir gelernt haben. Und sie wusste das alles noch nicht mit dem, was steckt dahinter. Und da hat auch sie, die das Schlimmste erlebt hat, was man erleben kann, eine, so viel kann ich schon sagen, empathischere Reaktion dann, weil das so schlimm ist.
Glaubst du das, weil du hast am Anfang das erklärt, dass die Liebe, diese schwer zu verstehende Emotion ist, dass sie, weil sie so schwer zu verstehen ist, sie sich so perfekt eignet für Betrug. Mhm. Weil ich glaube, Scam ist jetzt, also Love Scam ist jetzt keine neue Erfindung. Also wir haben die Heiratsschwindler, wir haben in der Prostitution dieses Konzept, den Freier in der Emotion abhängig zu machen, dass er immer wieder kommt. Glaubst du, dass vielleicht deswegen Liebe eine der besten Emotionen ist, die du ausbeuten kannst?
Ja, also vor allem auch, wenn du das in der Masse tust, in der die ScammerInnen das tun. Man muss ja irgendwie sich auch wirklich vergegenwärtigen, dass diese Nachrichten ja jetzt nicht irgendwie 10 gezielte Leute erreichen, sondern Millionen. Und wenn auch nur 1%, wenn nur 0,5% von diesen Millionen darauf dazu schnappen, ist das schon ein großer Erfolg. Das ist das Erste, was man wissen muss, dass die Menge quasi dieser Angriffe wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig hoch ist, sodass das nicht alles greifen muss. Und klar ist Liebe da besonders einfach, weil alles, was dann passieren muss, ist, dass du auf einen Menschen triffst, der in einer besonders, ich will gar nicht sagen verzweifelten Situation ist, weil verzweifelt klingt auch wieder so despektierlich, aber in einer Situation ist, wo diese Person besonders empfänglich ist für liebe Worte, besonders empfänglich ist für eine Person auf der anderen Seite, die eine Zukunft einen ausmalt, nach der man sich so sehr sehnt. Also dass das, was man da zu hören bekommt, einen so ein bisschen wie so einen Rausch versetzt, das erzählt uns ja auch Ramona in der ersten Episode, dass er einfach die richtigen Worte verwendet hat. Sie nennt das Schmusesätze. Er hat ihr diese Schmusesätze gesagt, so ich liebe dich und ich vermisse dich und du bist die tollste Frau der Welt. Und all das hat sie halt vermisst. Und das ist eine ganz normale menschliche Reaktion auf etwas, das man vermisst und jemand kommt und füllt diese Lücke, irgendwie so zu reagieren, dass man das sich greift und es unbedingt haben möchte. Und ich glaube, darum geht es, die Leute dafür zu sensibilisieren, dass das nicht doofe Leute sind, die auf so Scams reinfallen. Solche Reaktionen haben wir auch bekommen, so ja, wie doof kann man denn sein? Das hat mit Dummheit überhaupt nichts zu tun. Das ist eine sehr kluge Frau auch, der das gerade passiert.
Das hast du ganz eindrücklich auch in der ersten Folge gut erklärt. Also weil man denkt, während man Ramona und dir im Interview zuhört, wirklich häufig, ja, also mir würde sowas nie passieren, irgendwie an einem Tag irgendwie x-tausende Euros an 3 verschiedene Männer tatsächlich zu überweisen. Aber sie erklärt es selbst, dass sie da so wie in so einem Rausch sich auch war und auch, glaube ich, eigentlich auch so einen Handel betrieben hat. Sie wusste, ich bezahle und dafür bekomme ich wieder diese Schmusesätze, aber das war eher unterbewusst, also auf gar keinen Fall eine bewusste Handlung.
Das war es ist nicht immer ständig im Vordergrund gewesen, aber sie wusste schon auf einer bestimmten Ebene, was da passiert. Sie hat diese Zeichen ja auch manchmal gesehen, aber sie hat sich entschieden, diese Zeichen zu übersehen, weil man ab einem bestimmten Punkt vielleicht auch denkt, okay, jetzt habe ich schon so viel investiert, also Zeit wie auch Geld, das kann nicht sein, dass das hier nicht echt ist. Mhm. Und wenn die Person noch mal 5.000 Euro braucht, dann schicke ich die ihm, weil dann kommt er ja zu mir, hat er mir ja gesagt. Und er hat sie ja immer an einer sehr, sehr kurzen Leine gehalten. Das war schon sehr klug, wie er das gemacht hat. Und darauf gehen wir ja auch später ein, nämlich dieses, das ist schon eine, da steht schon ein Trick dahinter. Und ein Trick ist halt geplant. Da sind die Moves geplant. Man weiß, was nach A passiert und was nach B passiert. Das sind schon Schritte, die man da geht. Also es ist schon ein wahnsinnig perfides System, die im Grunde genommen die Bewegungen der anderen Person antizipiert. Und diese Person, der Scammer, hat Ramonas Reaktion antizipiert. Also auch beispielsweise sowas wie, hey, erzähl bloß nicht seinen Freunden davon, weil die würden unsere Liebe nicht verstehen. Was macht er damit? Natürlich verhindert er damit, dass Ramona von einer Freundin zu hören bekommt, ey, das ist ein Betrüger. Du kannst das nicht machen. Aber er manipuliert sie emotional und sagt so, mach das nicht, weil die verstehen unsere Liebe nicht. Lass uns das später dann gemeinsam machen.
Ja.
Und somit hält er sie an ganz kurzer Leine, wodurch sie es nicht schafft, aus dieser Spirale, aus diesem Rausch wieder rauszukommen.
Das fand ich total interessant, als der Satz gefallen ist, erinnerte mich das auch an die Recherchen, die wir gemacht haben zu evangelikalen Christen, weil einen ähnlichen Ton hast du in diesen Freikirchen. So, erzählt mal lieber nicht, was hier so bei, also das ist unserer Zirkel, in dem wir uns befinden. Das hatte sowas Sektenartiges und auch die, glaube ich, die gleiche Mechanik wirkt da, nämlich dieses, eben was du sagst, eine kurze Leine halten. Konntest du in deiner Recherche beobachten, dass diese Methodiken sich verändert haben oder sind das eigentlich auch die gleichen Methodiken, die schon die nigerianischen Scammer angewandt haben oder ja, eben Hochzeitsschwindler in den 60ern, 70ern?
Ich glaube, im Kern funktionieren die wahrscheinlich alle gleich. Du hast ja gesagt, es ist nichts Neues, dass Leute mit Liebe reingelegt werden. Was hier schon passiert ist, da gehen wir ja auch so ein bisschen drauf ein, oder das, darum geht es in den restlichen Episoden, nämlich, dass das, was wir gemeinhin als Love-Scams kennen, dass die eine Evolution durchgemacht haben. Dass wir jetzt bei sowas wie auch Pick-Butchering-Scams angekommen sind. Love-Scams sind so genau dieses, man verliebt sich da in jemanden, das passiert auf Dating-Plattformen, was weiß ich. Und dann sagt die Person, ja, ich bin gerade in Not und brauche ein bisschen Geld. Und dadurch, dass man diese Liebesbeziehung aufgebaut hat vorher, diese Vertrauensbeziehung, diese vertrauensvolle Beziehung, überweist das Opfer dieses Geld bereitwillig so. Das ist ein einmaliges Ding oder 20, 30, 40, 80.000 Euro, keine Ahnung. Jetzt haben wir in einer Evolution erlebt, dass wir zu Pick-Butchering-Scams angekommen sind. Der Name sagt es schon, wir bewegen uns in wahnsinnig zynischem Feld. Pick-Butchering-Scams sind Scams, um das Bild mal jetzt auf seiner ekligsten Art zu erzählen, ist, wo Menschen im Grunde genommen erstmal vollgefressen werden und die dann ausgeschlachtet werden. Und die Idee ist, dass du jemanden mit Liebe füllst und in dem Augenblick, wo diese Liebe im Grunde genommen, wo diese Personen voll davon sind, wird das quasi ausgeschlachtet. Und dieses Ausschlachten heute bei diesen Pick-Butchering-Scams funktioniert dann auf eine noch perfidere Art und Weise, nämlich nicht mehr dadurch, dass die Person sagt, hey, ich brauche Geld von dir, sondern dass diese Person eher so beiläufig sowas sagt wie, ja, und ich habe ja dann diese Investitionen in diese eine Kryptobörse und es läuft super.
Mhm.
Und dann kommt das Interesse so, okay, was ist das für eine Dings? Du bist also in einer vertrauensvollen Beziehung und vertraust dieser Person mit den Investitionstipps. Und dann investierst du Geld in der Hoffnung, dass du es zurückbekommst. Also du gibst kein Geld für diese Person aus, du glaubst, du investierst das Geld. Also es ist noch quasi noch ein bisschen trickreicher, weil das bedeutet, dass du in der Regel auch bereit bist, noch mehr Geld reinzugeben. Weil du gibst das Geld ja nicht aus. Du kriegst das ja wieder, weil es eine Investition ist.
Und du gehst auch gleichzeitig auf so Gier, also auf diese Reflexe, so ich mach dich auch noch, du kriegst nicht nur Liebe, sondern auch noch Wohlstand durch mich.
Genau, noch mehr Wohlstand. Also die Leute suchen, also diese Scammer suchen sich ihre Opfer ja sehr gezielt aus. Die schauen schon sehr genau hin, dass das keine Menschen sind, die kein Geld haben. Sondern die gucken, ist das vielleicht eine Person, die vielleicht noch eine Pension hat, die irgendwie eine Rente hat hinten, die ein bisschen Geld gesammelt hat, die sie irgendwie rausnehmen könnte. Ist das eine Person, die auf ihren Facebook-Fotos viel im Urlaub ist, also ergo hat diese Person viel Geld. Die klammern oft zum Beispiel explizit schwarze Menschen raus, weil sie glauben, ja, schwarze Menschen können gar nicht so viel Geld haben. Also werden sie, also ist auch noch ein rassistisches Ding auch noch drin. Also die suchen sich das schon sehr gezielt aus und dann bauen sie halt eben darauf, dass zum Beispiel so Leute, die in der Pension sind und die heutzutage, ist auch so eine Krankheit unserer westlichen Zivilisation, sagen, naja, das wird ja niemals ausreichen, dass man denen sagt, in Aussicht stellt, hey, die Pension, wir können sie verdoppeln, ich habe hier eine Investition, sichere Bank, hau das Geld da rein, du kriegst das zurück und dann verlieren Leute ihre Rente und was auch immer sie da angespart haben. Das, was eben auch Ramona passiert ist. Und zwar so sehr auch, dass sie Geld wieder Kredite aufnehmen.
Warum klang die so, ich fand das so krass, dass die so mega entspannt klang, als die mit dir, also es gab einen psychologischen Gesprächsführungseffekt, habe ich gemerkt, und zwar, wenn du mit ihr geredet hast, hat sie dieses ja, 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 also ganz oft dieses Ja, wo, da merkst du, sie denkt nach, während sie mit dir spricht.
Ja.
Aber trotzdem wirkte sie extrem gefasst.
Ja.
Wie erklärst du dir das?
Zweierlei. Zum einen ist das ja schon so ein paar Jahre her. also jetzt keine 10, aber schon ein paar Jahre, 2, 3 Jahre oder so. Ich weiß gerade nicht mehr. Kannst mich nicht drauf festnageln, aber im Podcast sagen wir es. Hab's gerade nicht im Kopf. Ist ein paar Jahre her. Das ist das eine. Das heißt, sie hatte Zeit, das zu verarbeiten und sie zahlt gerade auch aktiv den Kredit zurück, den sie damals genommen hatte.
Ja, so ein Leben lang gearbeitet und.
Genau. Und du zahlst den Kredit zurück und das geht noch ein paar Jahre. Und zum anderen ist, dass sie ein wahnsinnig gutes Support-System hat. Also den Menschen, denen sie dann das schlussendlich anvertraut hat, und das war auch erst Jahre später, also sie hat das nicht sofort gesagt, dass sie das ganze Geld jetzt gerade verloren hat, sondern sie hat ihren Kindern dann diese Geschichte erzählt irgendwann. Und diese Kinder haben nicht mit Ablehnung oder sowas reagiert und mit Abscheu und mit so, Mama, was ist denn los mit dir, bist du doof? Sondern die haben sehr verständnisvoll reagiert und haben sie dabei unterstützt und gesagt, okay, das ist jetzt passiert, aber was soll's, damit gehen wir jetzt um so. Also ich glaube, das hat schon geholfen, dass sie da so eine Unterstützer System hat von Menschen, die sie lieben und die sie nicht haben fallen gelassen, gesagt, naja, gut, da bist du jetzt alleine drauf gestellt. Und so sieht sie das, also so wie sie auch klingt, genau so ist sie halt auch. Ne? Also sie ist halt ein offenherziger Mensch, der eben genau wahrscheinlich deswegen ein so gutes Ziel gewesen ist für so einen Scammer, weil diese Offenherzigkeit halt eben da sehr, naja, geholfen hat, da in diesen den Scam quasi zu vervollständigen.
Wer sind denn eigentlich die Zielgruppe neben weiß und wohlständig, also was das Geschlecht betrifft? Wir haben für unsere Recherche damals ein Profil angelegt eines mittelalten weißen Mannes, der mit einem Fake Jill Hardiner Profil, also Jill Hardiner ist eine OnlyFans, extrem erfolgreicher OnlyFans, wie sagt man, Entrepreneur. Und wurden dann angeschrieben von dieser Fake Jill Hardiner, ich bin's Jill, kannst du mir finanziell aushelfen? Zwar bewegte sich dann so erstmal auf 50 Euro Google Play Gutschein und steigerte sich dann. Und da hatten wir das Gefühl, eigentlich sind Männer die Hauptzielgruppe für diese Scams. Ist das so 50-50 oder hast du in deinen Recherchen eine andere Zahlenverteilung gefunden?
Ich würde sagen, das betrifft alle Geschlechter. Betrifft das. Niemand ist davor gefeit. Ich glaube, es ist in der Wahrnehmung, glaube ich, ist es früher schon so gewesen bei Love Scams, dass man gedacht hat, so, okay, das sind so Frauen, die drauf reinfallen. Ich glaube, das stimmt aber nicht. Wir haben auch alle möglichen Leute da getroffen oder gesprochen, die auf diese Scams reingefallen sind. In den Scam-Fabriken selbst, also die Menschen, die scammen, sind schon primär Männer, würde ich sagen. Die meisten davon sind Männer, auch mit denen wir gesprochen haben, auch nach dem Eindruck, den wir gewonnen haben von Leuten, die da in diesen Scam-Fabriken sitzen. Aber die Opfer, das kann alle treffen. Da ist niemand vorgefeit.
Bist du davor gefeit?
Ja, nicht ganz. Ich sag's mal so, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie könnte man sowas verhindern, würde ich immer sagen, naja, es gibt sowas wie Medienkompetenz. Ist ein Scheißwort, aber müssen wir alle lernen. Und das ist etwas, was sich jedes Jahr aufs Neue verändert, weil jedes Jahr irgendwas Neues passiert. Und das heißt, so ein bisschen auch Medien lesen können, Zeichen lesen können. Also wenn du eine E-Mail bekommst von der Deutschen Post, dass du die E-Mail-Adresse checkst und wenn die E-Mail-Adresse ist 3456xyz@xyz.com, dann weißt du, das ist eine Spam-Nachricht, obwohl alles andere aussieht, wie als wäre es von der Deutschen Post. Ich weiß, dass das der erste Schritt ist, den ich mache, wenn ich so eine E-Mail bekomme. Und wenn ich mir das angucke, was zum Beispiel Ramona bekommen hat an E-Mails von Gordon, dann würde ich sagen, naja, okay. Gordon war der Scammer. Dann hätte ich gesagt, ja, ich hätte es wahrscheinlich erkannt. So einfach, weil die E-Mail weird war, die E-Mail-Adresse war seltsam. Da hätte ich wahrscheinlich gedacht, hätte mir schon ein bisschen gezuckt. Und die Nachrichten, die er geschrieben hat, waren oft in sehr schlechtem Deutsch und er hat sich ständig gesiezt. Das heißt, für mich, so als jemand, der in diesem Bereich arbeitet, würde ich sagen, naja gut, der hat irgendwie ein Übersetzungsprogramm gehabt, was nicht verstanden hat, dass es im Deutschen ein Sie gibt, ein höfliches Sie und ein Sie gibt. Das hat das Übersetzungsprogramm nicht verstanden, deswegen hat er sie immer gesiezt. So. Und gesagt, okay, das sind so Zeichen, die ich wahrscheinlich erkannt hätte. Andererseits erzähle ich aber auch die Geschichte, auch in einem Podcast, glaube ich, ganz am Anfang, dass ich mal, und es ist wirklich passiert, ich war mal auf der Suche nach so Tickets zu so einer Lesung und war da verzweifelt, in Anführungszeichen, ich wollte unbedingt dahin und habe auf eBay danach gesucht und das erste Paar-Ticket, was ich gefunden habe, habe ich sofort gekauft. Ich habe nicht geguckt, er keine Details mir angeschaut, auch als er gesagt hat, hier überweis mir das aber als Freunde mit PayPal, also kannst du bei PayPal bei der Überweisung sagen, ist das eine Geschäftstransaktion, weil das dann abgesichert, oder ist das eine Überweisung zwischen Freunden, das ist dann nicht abgesichert, das Geld bist du dann los, so kannst du nicht bei PayPal dich dann beschweren und sagen, ich bin da betrogen worden. Und ich habe es einfach gemacht, so gesagt, ja klar, wahrscheinlich will er Gebühren sparen oder sowas. Das ist natürlich das erste Zeichen für Leute, dass man sagt, das ist eine Achtung, da versucht dich jemand zu verarschen, du gehst also quasi in Vorkasse, bezahlst etwas und danach bekommst du irgendwann vielleicht die Tickets. So.
Ja.
Bin einfach reingefallen. Das war weg, die Kohle war weg, der Typ hat sich nicht gemeldet. gescammt.
Ich glaube, eBay Kleinanzeigen ist wirklich, das ist das Leer, da haben wir alle schon Lehrgeld bezahlt, was Scam betrifft. Also ich habe mir schon Gameboy-Spiele gekauft, die nie angekommen sind und bin aber auch immer wieder darauf reingefallen, habe also immer wieder neue Gameboy-Spiele gekauft, die nicht angekommen sind.
Das ist wahrscheinlich irgendwie, ich weiß es nicht, ja, man fällt da immer wieder drauf rein. Auch, ich glaube, es ist ein bisschen so die Frage, was ist so der tote Winkel bei einem selbst? Also was, wo bin ich gerade schwach? Und bei Ramona war es gerade Liebe und sie wollte das unbedingt haben, weil ich es mal abgekürzt so. Und ist ihm quasi in der Kapazität dann drauf reingefallen. Bei mir war es halt eine blöde Lesung. Das heißt, ich habe nicht so viel Geld verloren. Aber es ist mir auch passiert, weil ich etwas so sehr haben wollte. Ich wollte dieses Ding haben, sodass ich da alle anderen Zeichen so ausgeblendet habe, alle anderen Warnsignale.
Was ich mich gefragt habe beim Hören der ersten beiden Episoden, also wie gesagt, ich habe noch nicht die anderen vier gehört, ist, bist du, ist deine Recherche die letzte Recherche, was diese Scam-Fabriken betrifft? Weil jetzt kommt die Frage, inwieweit wird KI uns alle dann eigentlich wirklich zu potenziellen Opfern machen, weil KI ja sozusagen Identitäten kreieren kann, die künstlich sind. Man braucht ja gar nicht mehr diese Callcenter-Scammer.
Ja, also ich glaube, KI wird auf jeden Fall eine große, große Rolle spielen und sehr vieles da verändern. Weil wenn man sich jetzt genau anguckt, den Prozess, wie so ein Scam funktioniert und was so Teil dieser Scams ist. Also, wenn du zum Beispiel ein Scammer bist, brauchst du erstmal eine alternative Identität. Also du musst die dir irgendwie anlegen. Diese alternative Identität muss auch beweisbar sein. Das heißt, du musst Fotos haben, die du schicken kannst, weil vielleicht will ja irgendwie die Person, die du gerade scammst, sagen, ja, hast du ein Foto von dir mit deinen Kindern und so weiter, dann schickst du halt irgendwelche Fotos. Das heißt, du brauchst eigentlich im Grunde genommen ein Set an Material, was du nutzen kannst, um die Person irgendwie reinzuholen. Du brauchst auch einen Alltag. Du musst ja irgendwie eine Tabelle haben bei dir, wo du aufschreibst, ich bin morgens um 9 bin ich immer im Fitnessstudio, damit die Person, wenn sie fragt, ah, ich habe dich versucht anzurufen, wo warst du? Und dann sagt, ja, ich bin noch im Fitnessstudio, wie immer, morgens um 9. So. Das heißt, du musst so einen Ablauf haben. Das muss irgendwie ready sein. Du musst Bilder haben. Du musst irgendwie bestimmte Dinge sagen können auf bestimmte Fragen, die die Person stellt. Und all das ist natürlich etwas, was so ein Automatismus, was eine KI, die natürlich ruckzuck machen kann, sagst, hier, stell mir bitte 100 verschiedene Profile, ich hätte gerne 10 Frauen, 90 Männer, zwischen 20 und 25, keine Ahnung, kannst dir alles einfach reinschreiben, einfach ein paar Anweisungen geben und du bekommst dann schönen Ordner all das quasi geliefert und irgendwann wahrscheinlich kann auch die KI diese Chats automatisiert machen. Mhm. Das heißt, du musst nicht mehr, passiert ja heute auch schon, also beim Kundendienst. Also wirst du angerufen, letztens habe ich einen Anruf bekommen von einem Kundendienst von irgendwo, meinte, das klang super echt ganz normal, bis er einen Satz gesagt hat, ich bin übrigens eine KI, nur damit die es wissen. Und das passiert dann hier natürlich auch passieren, weil das ist ja nicht mal Sprechen. Also noch diese Chats passieren oft nur schriftlich. Mhm. Das heißt, es gibt keine Videochats, keine Audiochats. Ramona hat mit Gordon nie telefoniert und keinen Videochat gemacht. Der hatte immer eine Ausrede gehabt, Handy ist kaputt. Diese Ausreden wird der in Zukunft nicht brauchen. So. Weil du ja auch einfach Fotos generieren kannst, auch Stimmen generieren kannst, dass das ultra echt klingt. Unterhalte dich mal mit ChatGPT auf deinem iPhone.
Ja, es ist total gruselig.
Das ist total so gruselig, dass er sogar so Denkpausen einlegt. Also ich habe zum Beispiel eine Taube kürzlich gehabt auf meinem Fensterbank.
Ja.
Und ich habe mir gefragt, was mache ich denn damit so? Kann ich das einfach runterschmeißen, weil ich möchte kein Taubennest haben.
ChatGPT, nenn mir Rezepte.
Und da hat er angefangen mit der Antwort, also wirklich im Ton, also hat er angefangen so, ach ja gut, das ist natürlich ein ganz schön, ja, das ist eine, also genauso mit diesen Pausen auch. Das ist super, diese menschlichen Pausen, so die du, wo du sofort dann den Unterschied nicht mehr merkst. Also ich merke den Unterschied aber nicht mehr. Und das wird sich natürlich so weit gehen, also das ist ja jetzt innerhalb von kürzester Zeit passiert, in den nächsten paar Jahren wird sich das so verselbstständigen, dass du diese Fabriken wahrscheinlich in der Art und Weise, wie sie jetzt angelegt sind, mit Menschen vor Rechnern, ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr brauchen wirst.
Müssen wir eigentlich unsere Eltern beschützen oder betrifft das auch unsere Generation, diese Love-Scams? Man hat ja das Gefühl, das sind immer eher so mittelalte bis alte Leute.
Ich würde sagen, von der Wichtigkeit her, von der Priorität würde ich sagen, schon mit den Eltern sprechen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, weil meinen Eltern passiert das auch, also nicht so, dass ich auf Love-Scammer reinfallen, aber so auch schon auf ein, zwei Scams reingefallen, wo ich dachte so, hättest du mich vorher angerufen. Ich habe meine Eltern inzwischen einfach drauf gepolt, dass sie mich einfach immer anrufen, sobald irgendetwas ist, so dass sie einfach sagen können, hey, guck mal kurz drüber, kann das denn sein oder kann das nicht sein? So einfach, damit das nichts passieren kann. Aber ich glaube schon, dass das so in der Priorität, dass du das Erste, weil da sehr viel schief gehen kann in sehr kurzer Zeit und wir dann viel zu spät dann sind, um da irgendwie noch was machen zu können. Das ist das eine, weil die am meisten zu verlieren haben. Also wenn es jetzt um Erspartes geht beispielsweise, dass du halt nicht wiederbekommst, ist gone. Und klar, auch wir aber auch. Also ich glaube, wir müssen auch uns ready machen dafür, für eine Zukunft, in der wir mit mit Fakes, mit Fake-Identitäten und so weiter umgehen müssten. Das ist ja heute auch schon so. Also, dass du irgendwelche Fotos siehst, KI-generierte Fotos von Menschen, die sich nie getroffen haben, aber es sieht super echt aus. Und ich glaube, das ist halt die neue Fake-Welt, die jetzt gerade so langsam entsteht. Und wir müssen uns da, glaube ich, auch dafür vorbereiten.
Wie relevant ist dieses Scammer-Thema eigentlich? Also wir beide haben als Journalisten dazu recherchiert. Ich hatte nach der Recherche das Gefühl, das ist super wichtig, da muss man viel größere Aufklärungen betreiben. Aber wie viele Menschen betrifft das eigentlich? Also so, gibt es da verlässliche Zahlen, wie viele Menschen in Deutschland zum Beispiel Opfer von diesen Betrügereien werden und wie viel Kohle geht dabei eigentlich verloren?
Die genaue Zahl der Menschen kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich weiß, dass in Deutschland das natürlich eine Millionenbeträge, also sehr, sehr hohe Millionenbeträge, die da verloren gehen. Wir sagen in einem Podcast auch, dass das ein Sicherheitsrisiko ist für jedes Land der Welt, weil das auch ein weltweites Problem ist. Und das Problem geht ja noch weiter. Also wir sind ja, also mein Kollege Sören Musial und ich, Sören hat auch mit Sigge Grunwald zusammen auch diese Recherche maßgeblich gemacht. Wir sind zusammen nach Thailand geflogen und sind an die burmesische Grenze, also nach Myanmar, konnten wir nicht rein, weil Bürgerkrieg.
Wart ihr eigentlich drin?
Ich hab nee,
ja, habt ihr nicht gemacht? Nee.
Also okay. Konnten wir nicht, ging nicht. Also es war.
Hättet ihr nicht einfach, du beschreibst es ja sehr.
Dass man könnte drüber laufen.
Man hätte einfach rübergehen können, hättest Zigaretten kaufen können auf der anderen Seite und gleichzeitig Fragen stellen können.
Hätten wir machen können.
Im Übrigen, kurze Randnotiz, was ich extrem süß fand, war diese Bemerkung, die du dann später glücklicherweise aufgeklärt hast, man hört nur abends einen indischen Kohl.
Ja.
Und dann so, später kommt raus, dass dein Kollege Sören.
Birdwatcher
ist nicht so, okay, für ihn hat man das eingebaut. Weil ich dann hörst du auch so,
Ich sag's dir, wie es ist, so behind the scenes. Ich habe diese Stelle mindestens 5-mal rausgestrichen aus dem Skript und Sören hat immer wieder das wieder reingepackt.
Sehr gute Idee von Sören. Mir hat's gefallen,
diese
weil ich auch.
Kohl. Ich und ich war super. So irgendwann so, ja, okay, lassen wir jetzt drin. Ich dachte, das versteht doch niemand. Kohl, was ist das? Aber dann, ja klar, ist ein Birdwatcher. Das heißt, deswegen hat er auch ein Fernrohr dabei, was auch sehr gut war für uns, weil wir, wie gesagt, eben nicht in Myanmar waren, aber halt einen Steinwurf entfernt davon. Wir sind dann nach Thailand, an die Grenze. Und das, was man da sieht, entlang dieses Flusses, entlang dieser Grenze, sind halt, da sieht aus auf der einen Seite wie, naja, Städte, die da sind, ganz normal. Und auf den zweiten Blick merkst du, das sind gar keine Städte. Das sieht aus wie eine Stadt, aber es sind Scam-Fabriken, die aber inzwischen so groß sind wie Städte. Also wir haben da in Myanmar alleine, glaube ich, an der Stelle, wo es, an der Region, wo wir waren, 40 Scam-Fabriken, die da agieren, die da arbeiten. Das sind riesige Industrieparks, die so groß sind, dass sie auch inzwischen zusammengewachsen sind quasi, werden ja immer größer und irgendwann erreicht man quasi einen Punkt, wo man dann quasi ein großer Industriepark wird. Und dort sind, was weiß ich, über 100.000 Menschen, die dort
das
sitzen
so
und scammen.
Ja.
Über 100.000, allein dort in diesen 40 Scam-Fabriken. Und das ist auch nur ein
Bruchteil. Das muss sich ja lohnen.
Das heißt ja, dass es sich lohnt. Es lohnt sich. Das ist ein Milliardengeschäft. Also für die ist das ein Milliardengeschäft. Da entstehen wirklich, jeden Tag werden da Millionen generiert. Und das ist insgesamt, das ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld, was da generiert wird. Klar lohnt sich das für die. Und das lohnt sich so sehr, dass die, ne, also das ist auch so ein Ding, politische Dimension davon, die sind ja in Myanmar und nicht in Thailand, weil Myanmar ist Bürgerkrieg. Milizen bekämpfen sich dort gerade. Und die Milizen profitieren auch von diesen Scam-Fabriken, weil sie daran beteiligt sind, an den Profiten. Also sie lassen das zu, dass dort Leute sitzen und scammen dafür, damit sie im Grunde genommen ein bisschen Geld daran verdienen. Ich habe das so ein bisschen verglichen mit dem Opium in Afghanistan, mit den Taliban. Also du brauchst irgendetwas, wo du im Grunde genommen das Ding, was du machst, finanzieren kannst, weil du hast keine anderen legitimen Wege, Geld zu verdienen. So.
Ja.
Und deswegen hast du zum Beispiel das. Und diese Beteiligung an diesen riesigen Geschäften ist natürlich wahnsinnig wichtig für die Milizen, damit sie im Grunde ihren Kampf weiterführen können.
Also die Milizen stecken drin dahinter, nicht runter. Die hat damit nichts zu tun.
Nee.
Weil die Milizen werden ja schon im Rest der Welt als unterstützenswerte Gruppierungen gefeiert, obwohl, glaube ich, kaum jemand nachvollziehen kann, wofür sie stehen und wofür sie einstehen.
Auch. Ja. Also die Milizen, die profitieren davon, ist ganz klar. Die lassen das zu, das ist auf ihrem Gebiet oft ja auch, wo diese Scam-Fabriken auch stehen, weil sie haben einfach keinen anderen Weg, Geld, also die kriegen ja sonst einfach, haben keinen legitimen Weg, Geld zu verdienen. Die brauchen aber für diesen Kampf dieses Geld. Also wir sind da in einer moralischen Grauzone, wenn man weiß, was sie zulassen. Sie stecken nicht dahinter in dem Sinne, als dass sie diese Fabriken betreiben. Das sind sehr viele chinesische Firmen, die dort sitzen, die das betreiben. Auch sehr viele Chinesen übrigens auch, die dort drin arbeiten in diesen Fabriken. Also die stecken nicht dahinter, als dass sie das quasi aufgebaut haben. Aber die haben Deals mit diesen Betreibern.
Konntet ihr rauskriegen, wie Chinesen nach Myanmar kommen? Also
ja.
Wo, wie die einreisen, wie die das schaffen, dass man da auch, ich meine, Myanmar ist wirklich so einer der wenigen kriegsgebieterischen weißen Spots auch auf der Karte, weil es so gefährlich ist, da drin zu sein, so schwer ist, daraus zu berichten.
Ja.
Aber Chinesen können dort Fabriken eröffnen und ein globales Scam-Netzwerk aufbauen. Also es muss ja irgendwie, wie?
Ja, da bewegen wir uns in komplizierte Gefilde.
Let's go.
Dafür brauchen wir 4 Episoden Platz. Wir erzählen das auch in dem Podcast, wie das genau passiert, was da wie entstanden ist. Nur ein Punkt, also wie kommen diese Menschen dorthin, das ist jetzt auch quasi so eine Art Teaser, weil das wirst du in der dritten Episode hören, Thilo, ist nämlich, dass diese, ich habe ja gesagt, da sind 40 Compounds, etwa 100.000 Menschen sitzen da drin. Der Großteil dieser Menschen ist nicht freiwillig dort. Also der Großteil dieser Menschen in diesen Compounds, die da sitzen und scammen, sind nicht freiwillig dort. Das ist, sind Menschen, die entführt worden sind. Das sind Menschen, die unter falschen Vorzeichen nach Thailand gelockt worden sind oft und von Thailand aus Bangkok mit dem Auto nach Mesot, also an die Grenze zu Myanmar, gelotst worden sind und dort über den Fluss, über den Grenzfluss entführt in den Compounds. Und in diesen Compounds müssen sie dann sitzen und arbeiten und bestimmte Ziele treffen, die, wenn sie das nicht tun, dann bedeutet das, dass sie dafür bestraft werden. So. Also es sind schreckliche, schreckliche Zustände und viele davon, die meisten von diesen Menschen sind nicht freiwillig dort.
Du hattest in Folge 2, erwähnst du auch, dass da offensichtlich, du gehst einmal da rein und kommst dann nicht mehr raus. Also so, konntest du beobachten, wirklich schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, die in diesen unter diesen Arbeitsbedingungen stattfinden? Also ich weiß, dass Myanmar eine Kolonie, nenne ich es jetzt einfach mal, Chinas ist, so wie es auch in Ostafrika viele Gebiete gibt, wo sie noch unter Arbeitsbedingungen Dinge herstellen können, die sie in China nicht mehr dürfen, weil sie kontrolliert werden. Mhm. Würdest du sagen, das ist eben genau das? Dort kann man noch unter Bedingungen Menschen arbeiten lassen, die in China nicht mehr funktionieren würden, also nämlich ausbeutend?
Ja, auch weil das ja streng genommen, also die versuchen schon so diesen Vorschein, also diesen Schein einer Arbeit, einer legitimen Arbeit zu bewahren. Also viele dieser, also diese Compounds, diese Fabriken werden von unterschiedlichen Organisationen, unterschiedlichen Firmen betrieben, die unterschiedliche Regeln haben. Es gibt Compounds, die wahnsinnig brutal sind und es gibt Compounds, die weniger brutal sind, trotzdem brutal, weil die Menschen sind entführt trotzdem. Aber die teilweise auch, wenn sie entführt sind und am ersten Tag müssen sie dann irgendwelche Verträge unterschreiben, so Fake-Verträge, die natürlich unter Zwang entstehen. Das heißt, es ist eigentlich nicht gültig, aber es ist trotzdem so ein bisschen der Anschein davon. Die arbeiten, in Anführungszeichen, streng genommen nicht. Das sind Sklaven. Das ist Sklavenarbeit. Die sitzen dort, die müssen diese Arbeit tun, weil wenn sie das nicht tun, werden sie gefoltert. Davon gibt es Beweise. Es gibt Videos, die wir da gesehen haben, Bilder, die wir gesehen haben von Kontakten, die uns das gezeigt haben, wie das aussieht danach, nach diesen Schlägen. Wir haben mit Menschen gesprochen, der aus dem Compound fliehen konnte, aus einem der brutalsten Compounds fliehen konnte, aus einem der neueren Compounds. Hexing heißt das. Ist daraus fliehen konnte und hat uns dann gezeigt, was da alles genau passiert ist und wie brutal das tatsächlich da zugeht. Also ist die Antwort ja. Also es ist ein komplett gesetzloser Raum. So. Die Leute machen da, was sie wollen. Die Bosse, die da diese Fabriken überwachen, die gehen sehr, sehr brutal vor mit ihren, in Anführungszeichen, Mitarbeitenden.
Was waren zuerst da, Ramona oder das Wissen über die Fabriken?
Ramona, würde ich sagen. Also bei Ramona ist so ein bisschen, also wir kommen ja quasi damit in das Thema überhaupt rein. Also wir sagen, okay, lass uns mal angucken, was steckt dahinter. Und als wir in das Thema reingekommen sind, sind wir in diese Tiefe quasi dieser Fabriken erst hineingekommen. Klar wussten wir schon so ein bisschen, weil wir hatten ja schon, also wir recherchieren immer zu verschiedenen Themen schon ein bisschen vor. Vor allem Sören ist da immer sehr tief in diesen Sachen drin. Wir wussten also, dass da was ist. Und als Ramona dann kam mit dieser Geschichte, wussten wir, das müssen wir uns genauer anschauen.
Wir haben diesen Film gemacht über Nigeria. Martina Hefter hat dieses sensationelle Buch geschrieben. Mhm. Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Ich fand das tatsächlich ein sehr, sehr besonderes Buch, was auch eine ganz tolle intellektuelle Perspektive auf dieses Thema gemacht hat. Also wie man darauf blickt und als Flucht das verstehen kann. Und auch besonders, weil die Hauptfigur dieses Buchs eben dieses System durchschaut und die ganze Zeit dieses System played eigentlich. Mhm. Und du jetzt diese Eskalation in diesem globalen Kapitalismus, ist das, was wir da dreimal in 3 verschiedenen Methoden beschrieben haben, einfach das Thema der Stunde? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich meine, wenn man darüber einen Roman schreibt, einen Podcast macht, einen Filmdoku macht und es sich so viele Menschen damit beschäftigen, so ist das ein Thema der Stunde oder wurde das immer übersehen? Und jetzt durch Zufall, das ebbt dann wieder ab und in 10 Jahren kommt die nächste Generation an JournalistInnen, die darüber berichten wird und ein Buch schreiben wird.
Klar, es ist so ein bisschen Thema der Stunde, weil ein paar dieser Ereignisse, die rund um diese Fabriken entstanden sind, irgendwie tatsächlich auch in die Öffentlichkeit gekommen sind, also auch wo Leute dann berichtet haben oder auch CNN plötzlich da war. Es gab ja auch, also es gab auch Leute in den USA von Kolleginnen von The Economist, mit denen wir auch gesprochen haben, einen Podcast dazu gemacht, auch ungefähr um denselben Zeitraum, wo wir auch in Thailand gewesen sind. Also es ist gerade schon ein bisschen das Thema. Ich glaube trotzdem, dass das die öffentliche Wahrnehmung noch nicht so richtig erreicht hat. Mhm. Also die meisten Leute wissen immer noch nicht, was dahinter steckt. Die meisten Leute, wenn sie solche Sachen bekommen, machen sich dann oft einen Scherz draus vielleicht und antworten dann und versuchen da irgendwie so einen Gag zu machen. Wir empfehlen zum Beispiel, das auch nicht zu tun, sondern eher sich auf seinem Handy eine Nachricht vorzubereiten, die man immer kopieren kann, in der steht, hey, falls du in einem Compound bist, in einer Fabrik, hier gibt es zwei, hier sind zwei Links zu zwei Organisationen vor Ort, die helfen können, auf einem möglichst sicheren Weg versuchen, die zu kontaktieren. Das machen Leute auch in den Compounds, dass sie Mittel und Wege suchen und finden, mit denen sie irgendwie sich bei Instagram einloggen können, wo sie dann über Instagram Leuten dann schreiben, mit Familie schreiben teilweise auch, aber sich dann immer wieder ausloggen müssen, neuen Account anlegen, wie auch immer. Das sind so Sicherheitsmethoden, die man da anwenden kann. Also wir empfehlen dann, so einen Text vorzubereiten und das einfach reinzukopieren und dann Schluss. Hat auch den Vorteil, dass du dann geblacklistet wirst als User, weil die dann wissen, okay, der weiß, was Sache ist, den sollten wir vielleicht nicht nochmal anschreiben, weil der wird dann immer weiter die Leute warnen. Und klar ist das so ein bisschen so, ich habe das Gefühl, dass das Thema so, dass das Elend unserer Moderne so ein bisschen zusammenfasst. Du hast gesagt, so, dass irgendwie so eine Endstation, Kapitalismus-Endstation irgendwie erreicht. Zum einen und zum anderen ist es so ein globales Ding, das und etwas, was auch so asynchron ist, das ist sowieso diese Kriegsführung ja auch, dass sich niemand so die Hände vor Ort mehr schmutzig machen muss. Hier werden Leute nicht hier vor Ort beklaut, niemand bricht in deine Wohnung ein. Mhm. Die Leute sind ein paar Zeitzonen entfernt auf der anderen Seite der Welt und machen das. Und es ist für uns absolut unerreichbar. Du kannst zur Polizei gehen und sagen, ich bin hier beklaut worden. Die können nichts machen. Die können in Myanmar ja jetzt niemanden einfach anrufen und sagen, ja, ich möchte da jetzt irgendwie bitte mal kurz mal die verantwortliche Person an einen Hörer bekommen. Das geht halt einfach nicht. Und ich glaube, da kommt alles so ein bisschen zusammen von dieser Zeit, die so ungreifbar irgendwie geworden ist, weil sie auch so groß geworden ist, aber die Welt auch so groß geworden ist.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, all diejenigen, die noch keine Patreons sind, können und müssen jetzt zuhören. Alle anderen, nämlich an der Zahl 1058, die schon Patreons sind, müssen nicht mehr zuhören, können das skippen. Das ganze Ding dauert hier wahrscheinlich 45 Sekunden und ich weise in diesen 45 Sekunden darauf hin, wie wichtig Patreon in Zeiten wie diesen ist. Nämlich, es ist wahnsinnig schwer mit Journalismus, besonders wenn er kritisch und unabhängig ist, Werbung zu verkaufen, also diese Sache zu finanzieren. Sprich, ich bin abhängig von euch. Ich bin abhängig davon, ob ihr 3, 5 oder 9 Euro im Monat bezahlt und diesen Journalismus für euch, aber auch andere möglich macht. Also zum Beispiel sind diese 1058 Menschen auf gar keinen Fall alle Hörer, die wir haben und Hörerinnen. Nee, sind viel, viel weniger. Aber diese Personen, an der Zahl fast 700, die sich entschieden haben, Geld dafür zu bezahlen, weil 1058 sind alle Patrons, aber nur 700 ungefähr bezahlen. Aber die machen ganz solidarisch diesen Journalismus möglich. Ich möchte aber, dass wir mehr werden. Deswegen bitte, bitte, kommt zu Patreon, schließt dort einen Account ab und unterstützt uns mit Alles muss raus und dem, was wir in Zukunft noch planen. Da kommt ja einiges. Danke für diejenigen, die schon unterstützen. Danke für diejenigen, die überlegen, ob sie unterstützen wollen. Und danke auch an alle, die nicht unterstützen, aber diesen tollen Podcast hören, den wir wirklich alle sehr lieben. Alle, das sind wir, die diesen Podcast machen. Also, wir hören uns nächste Woche, in der ich euch wieder versuche zu überzeugen, davon Patreon zu machen.
Wie habe ich mir das eigentlich vorzustellen, wie du dieses Thema aussuchst? Hast du so auf dem Tisch wahrscheinlich verschiedenste Themen und sagst, okay, das ist jetzt das Thema, mit dem ich mich beschäftigen möchte. Ich möchte mich mit der Scam-Industrie beschäftigen und, keine Ahnung, Fentanylzucht in Mexiko und China, das machen wir nächste Mal.
Ja, naja, wir haben
Fentanylanbau, Quatsch. Also ihr wisst schon, was ich meine, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, wir haben natürlich so, also Themen haben wir viele. Ich bekomme auch viele Themen auch von Leuten irgendwie eingeschickt mit so Ideen. Wir suchen natürlich immer so nach einer Story, das ist das eine. Und das andere ist, wir versuchen irgendwie auch Geschichten zu erzählen, die irgendetwas über unsere Zeit, über Gesellschaft irgendwie verraten. So. Und ich glaube, hier steckt, in diesem Thema steckt da wahnsinnig viel dahinter. Und sobald wir so etwas haben, fangen wir an mit den Kollegen dann halt eben darüber zu sprechen. Wir haben dann ein sehr gutes Verhältnis mit dem RBB, mit dem wir ja schon mehrere Legionstaffeln gemacht haben. Das ist jetzt unsere dritte, die wir gemeinsam machen. Nach Daniela Klette ist dann so,
worüber wir auch beide gesprochen haben hier in diesem Podcast.
Worüber wir auch gesprochen haben, so dieser Glücksgriff. Und dann ist es dann so ein Ding von, okay, wir reden und unterhalten uns und sagen, ist das etwas, was wir gemeinsam machen wollen? Wollen wir diese ein Jahr Zeit auch investieren? Weil wir arbeiten auch ein Jahr dran. Das ist jetzt kein Podcast, der aus zwei Quellen zusammen gebaut worden ist, irgendwie zu Hause am Desk Research. Wir reden mit zwei Leuten, machen dann und nennen das einen sechsteiligen Podcast. Mhm. Wir gehen in die Welt, wir haben Dutzende Leute gesprochen, Silke, Sören haben mit wahrscheinlich hunderten Leuten telefoniert und interviewt, bis wir da irgendwie so den Kern irgendwie versuchen, da irgendwie rauszuholen und die Geschichte zu finden, die da drin steckt. Und da müsste man sich drauf einlassen. Das ist ein Jahr Arbeit. Und dadurch, dass wir irgendwie gesagt haben, wir machen keinen Scheiß, also wir wollen nicht Sachen machen, auf die wir keine wirklich Lust haben und dann trotzdem ja Arbeit, Lebenszeit verschwenden, muss es auch sitzen so. Und das ist bei dem Thema zum Beispiel auch so gewesen, dass wir gesagt haben, okay, das ist, ich glaube, da steckt irgendwie was Ordentliches dahinter, da ist auch eine Leidenschaft dafür da, also vor allem Sören, der bei uns als Producer das Projekt geleitet hat, der hat eine krasse Leidenschaft einfach dafür, der ist halt einfach drin in so einem Rabbit Hole dann und arbeitet sich da rein und genau sowas braucht man dann als Journalist, um sowas ein Jahr lang machen zu können.
Was ist denn, würdest du sagen, der große Unterschied zwischen Podcasts machen und Filme machen? Du hast ja auch eine Doku gemacht über Videogames, Videospiele, auf die ich als volontierter Videospieljournalist natürlich mit großer Begeisterung geguckt habe. Was war denn für dich sozusagen dieses Film-Bewegtbild versus Podcast?
Es ist, also die Reihenfolge ist wichtig. Also wir sind zuallererst PodcasterInnen. Und als PodcasterInnen haben wir unser Handwerk so ein bisschen perfektioniert in den letzten Jahren, würde ich sagen. Wenn wir quasi jetzt als Podcaster einen Film machen, dann machen wir es mit diesem Wissen. Das heißt, der Film ist zwangsläufig gefärbt von unserer Arbeit als PodcasterInnen. Und ich glaube, das merkt man auch dem Film an, dass die Art und Weise, wie wir Podcasts erzählen, auch versucht haben, im Film zu übertragen. Also auch uns auch die Frage gestellt haben, was ist die Rolle des Hosts? Ich habe ja in dem Film ja gehostet, also ich bin vor der Kamera zu sehen und wir haben uns überlegt, wie sieht das aus, weil ich möchte keinen Journalist, der nur durch die Gegend läuft. So, ich habe gesagt, so, wir brauchen da Szenen, wir müssen das irgendwie trennen, das ist so ein bisschen so viel.
So witzig, das ist sozusagen wieder die andere Entwicklung, weil ich wollte nie dieses so in dieser inszenierten Szene sein, sondern ich will genau der Journalist sein, der rumläuft.
Ja, du bist genau, ja. Ich habe dann gesagt, so, ich möchte nicht den Mischke spielen, habe ich nicht gesagt, aber ich habe gesagt, so, ja. Das will ich halt nicht so, das bin ich nicht und das ist auch, liegt auch ein bisschen daran, dass unsere Podcasts, also im Gegensatz zu dem, was wir jetzt hier jetzt machen, das ist ja so ein Gesprächspodcast, diese Doku-Podcasts wahnsinnig, wahnsinnig geskriptet sind. Da ist nichts zufällig und auch, also jeder Satz steht vorher auf dem Blatt Papier. Wir drehen das tausendmal um und bevor das quasi versendet wird, bevor es da erscheint. Das wird collagiert, da steckt sehr viel Arbeit drin, auch sehr viel Detailarbeit, wo wir drüber reden, wann kommt welcher Ton und wie lange und wann können wir da drüber gehen.
Das hört man.
Wann
setzt die Musik an? Ich finde das ganz toll, das, was wir bei uns in die Filme investieren, nämlich dieses wirklich hunderte Male jedes Wort zu drehen und welche Szene an welcher Stelle kommt und welcher Sound an welcher Stelle kommt. Das ist ja, deswegen fühlen sich unsere Filme so an, deswegen fühlen sich deine Podcasts aber auch so an. Ja. Die fühlen sich extrem rund an. Du hörst es und hast nie das Gefühl, dass dann irgend so ein störendes Geräusch oder irgendwie so ein dummer Schnitt da drin ist.
Nee, genau, das versuchen wir dann zu vermeiden, weil wir so iterativ und so lange irgendwie dran arbeiten. Und ich glaube, Richtung Film, und wir werden auch mehr Filme machen in Zukunft, weil wir auch Lust drauf haben, aber wir wollen das halt auch machen, als ohne unsere Identität als Andan zu verlieren. Das heißt, was heißt für uns, einen Film zu machen? Was ist ein Andan-Film mit unserem Background, mit dem, was die Leute von uns erwarten, als Podcast-MacherInnen, als JournalistInnen? Und das färbt natürlich auch die Art und Weise, wie wir Filme machen. Und Crunch, der Gaming-Film, die Gaming-Journalismus-Film, ist so der erste Versuch gewesen. Da hat vieles funktioniert, vieles auch nicht. Wir haben da sehr viel draus gelernt und werden das jetzt quasi in der Zukunft auch weiter drauf anwenden.
Was macht das mit dir, wenn du weißt, dass du diese Art Podcast nach Deutschland geschleppt hast, dass diese Art Podcast, die du machst, jetzt andere auch machen? Mhm. Und zwar auch in dem Versuch, genauso wie einen Andan-Podcast zu klingen, genau die Ästhetik auch zu fahren. Wie bewegt dich das?
Finde ich super.
Wirklich?
Ja, na klar. Also ich glaube, wenn man das hört, also selber sowohl hört, als auch anderes einem sagen, das habe ich jetzt auch oft bekommen, hey, das ist ja, klingt
Peter
ja wie
Thiel,
du.
Die Peter Thiel-Story ist jetzt der, wo man wirklich denkt, habt ihr den gemacht? Und dann sieht man, nee, haben sie nicht.
Ja. So. Finde ich super. Ja. Also ich finde es gut, weil es natürlich so, für einen Podcast als Medium ist es gut, weil wir auch, als wir damals Cui Bono 1 gemacht haben, weiß ich nicht, Tobi Baukage von Studio Bono hat mir gesagt, so, es ist ja der wilde Westen jetzt gerade noch. Also wir können da so wilde Verträge da machen und mit Leuten drüber diskutieren, wie ist das Setup, mit welchen Teams, was weiß ich. Und es ist jetzt professionalisierter und Leute versuchen da jetzt irgendwie so einen professionellen Umgang damit irgendwie zu finden. Und ich finde es gut, dass das quasi diesen Mainstream erreicht. Ich finde es hat ein bisschen zu lange gedauert, ehrlicherweise. Ich finde, das hätte auch schneller gehen können. Also auch nach Cui Bono, nachdem, was wir da quasi produziert haben, hatten wir auch immer sehr viele Nachrichten bekommen von Leuten, auch von Produzentinnen, Sendern, die sagten, wir wollen auch genau sowas haben, komm, lass uns zusammenarbeiten. Das haben wir ja quasi als Andan auch immer wieder dann gemacht und genau diese Produktion quasi einfach weitergeführt. Das ist, ich würde sagen, immer noch unser unique Selling Point. Ich glaube, so wie wir es machen, macht es immer noch keiner in Deutschland und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Das heißt auch eben, dass wir halt eben weiterlernen und auch weiter wachsen. Und deswegen ist es gut, dass das so weiter passiert. Muss nämlich auch dazu sagen, Doku-Podcasts, das, was wir machen, ist so sehr undankbar auf dem freien Markt. Es ist gut, dass wir da die Öffentlich-Rechtlichen haben beispielsweise. Es ist gut, dass der RBB bereit ist, diese Produktion zu finanzieren mit uns und den zu machen. Weil es auf dem Werbemarkt, wenn du sagst, ich mache einen sechsteiligen Podcast über Menschenhandel in Myanmar, kriegen wir da irgendwie AG1 davon überzeugt, da Werbung zu schalten.
Unmöglich.
Nicht so einfach so, ne? Also klar brauchst du da irgendwie so ein bisschen anderes Setup und da bin ich wirklich, wirklich, wirklich sehr dankbar für, dass wir dieses Setup hier haben, dass wir sagen können, genau sowas können wir mit so einem Partner möglich machen. Und je mehr Podcasts es da draußen gibt, die so erfolgreich sind, auch in dem Bereich, also jetzt auch die Peter Thiel Story, die ja auch sehr eingeschlagen ist, umso besser für uns alle, glaube ich.
Ist das aber ein Luxus dann, wenn du sagst, du brauchst eigentlich den RBB, um diese Art Podcast zu machen, weil AG1 halt nie ihr grünes Wunderpulver, was ja nun nachweislich nicht mehr so wunderlich ist, nicht als Werbekunde dir anbietet. Also ist es ein Luxus, den wir hier erleben mit dieser Art Podcast, die du machst, die eigentlich in einem freieren Markt nicht existieren könnten?
Ich glaube, auf eine Art ist das schon ein Luxus. Ich glaube, diese Form von Journalismus machen zu können, ist schon ein ziemlicher Luxus.
Das ist auch ganz toll. Also ich finde das schön, dass ihr das machen könnt, weil es einfach, also...
Also ja, Luxus, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, es ist ein Luxus, es ist ein Privileg. Mhm. Weil es sollte eigentlich kein Luxus sein. Es ist kein Luxusgut. Wir sollten diese Art von Journalismus in unserer Öffentlichkeit haben, in unserer Gesellschaft haben. Das sollte auch finanziert werden. Es sollte Wege geben, dass die möglich gemacht werden. Es ist aber ein ziemliches Privileg, dass wir es machen können. Es ist ein ziemliches Privileg auch in diesem Land, dass das noch möglich ist. Keine Ahnung, wie lange das noch dauert, aber noch ist es möglich, noch sind Leute bereit, das zu machen. Noch haben wir die öffentlich-rechtlichen Institutionen, die intakt sind. Klar ärgert man sich über die manchmal, weil nicht alles funktioniert so, wie man es wünscht. Aber es ist natürlich trotzdem, irgendwie ist es gut, dass es da ist, weil so eine einjährige Recherche in Scam-Fabriken, so weiß nicht, wer das noch mit uns gemacht hätte.
Ja.
So. Also wir hätten da wahrscheinlich eine andere Konfektion für finden müssen. Aber
wir haben es mal versucht, wir haben mit Boda mal versucht, so erzählerische Podcasts, Doku-Podcasts zu machen. Mhm. Ist wirklich krachend gescheitert, weil die natürlich die ganze Zeit wollten, ja diese relativ hohe Summe, die man in so einen Podcast investieren muss, weil es eben wie eine Filmrecherche ist, nur ohne Drehen, also ohne Kameramänner und Kamerafrauen. Mhm. Sie dachten, sie könnten das mit Werbung refinanzieren.
Ja.
Und das ist natürlich unmöglich gewesen.
Ist nicht einfach.
Nee,
ja, also unmöglich. Nicht. Also du musst ja irgendwie so einen Weg finden, wie das in so einer Regelmäßigkeit auch passiert, dass das vielleicht irgendwann funktioniert, aber das ist halt nicht machbar. Also
ja. Wenn du sagst, da habe ich auch gemerkt, ich muss ehrlich sein, also da warst du das Vorbild und ich kann mich wirklich erinnern, das ist glaube ich 3 oder 4 Jahre her, da ich möchte gerne auch solche Podcasts machen. Ich finde das einfach das Format toll. Und bin damit einfach gescheitert, weil ich festgestellt habe, wie kompliziert es ist. Und wir haben uns allerdings auch ein extrem kompliziertes Thema ausgesucht über so einen Bitcoin-Scam und habe einfach gemerkt, Alter, ist das viel Arbeit.
Ja.
So, und ich dachte, das kann ich so auf einer Arschbacke irgendwie absitzen und dann stellen wir einen Redakteur hin und der macht es dann. Nee, da musst du wirklich genauso viel Kraft und Leidenschaft investieren wie in den 45-Minuten- und 90-Minuten-Film.
Ja, das geht nicht anders. Steckt sehr viel Arbeit dahinter, muss man sagen, ja.
Gibt es eine Erschöpfung, die du feststellst, dass du sagst, so... Ja, cool, ich habe jetzt irgendwie 4, 5, 6, 7 solcher Podcasts gemacht. Ich bin jetzt bereit für den nächsten Schritt.
Erschöpfung nicht, aber ich bin, weiß nicht, ob du es gemerkt hast, ziemlich rastloser Typ.
Musst du sein, glaube ich, in diesem Beruf auch?
Muss ich ein bisschen sein in diesem Beruf auch, aber auch so jemand, der kreative Herausforderungen auch sucht. Ich möchte nicht für immer und ewig dieselben Sachen machen. So. Deswegen versucht man immer auch, sich neu zu erfinden, irgendwie vielleicht einen neuen Zugang zu finden zu dem, was man da tut. Also Erschöpfung nicht, aber schon so ein bisschen so der Wunsch zu sagen, ah, okay, kreativ, was kann man da noch machen, was kann man da noch reißen, was vielleicht überrascht. Sowohl in dem Medium, als auch vielleicht in anderen Medien. Deswegen war der Film so eine erste Herausforderung, die wir da versucht haben zu nehmen, einfach um was Neues auch auszuprobieren, einfach auch uns als Andan irgendwie auch in einer anderen Ecke noch weiterzuentwickeln. Und für mich persönlich war es einfach wichtig zu sagen, okay, ich versuche die Ecke auch noch und ich werde die auch weiter mir anschauen. Ich habe auch Lust auf sowas. Ich habe Lust auf Bild. Ich habe Lust auf TV und auf Film, Dokus, auf wie können wir Dokus machen, so wie ich sie gerne machen würde und so wie ich sie gerne sehen würde mit der Art, wie wir Podcasts machen. Solche Fragen stelle ich mir gerne und ich habe da auch Lust drauf, auf diese neuen Herausforderungen Und darauf arbeite ich auch ganz gezielt auch hin, so dass ich das, diese Herausforderung auch suche dann.
Wie viel bist du? Also wie viel ist Cashrau in Andan? Und wie sehr möchtest du gerne der Host sein und gesehen und gehört werden? Oder wie wichtig ist dir die Geschichte?
Naja, also die Geschichte ist natürlich am allerwichtigsten, weil sonst hast du nichts zu erzählen. Da hast du, kannst du mein Gesicht noch so irgendwo hinhalten. Wenn es die Geschichte scheiße ist, hört sich das niemand an. Und ich habe ja auch nur ein Podcast-Gesicht, Thilo. Du siehst das ja gerade.
Warte mal, ist das jetzt so Humble Break? Soll ich dir sagen, ich finde dich sehr hübsch?
Humble Break, ja.
Ich finde dich sehr hübsch, Cashrau.
Oh, danke. ja, ich meine, es ist natürlich also klar steckt sehr viel von mir auch in Andan. Ist logisch, weil wir haben ja, Patrick und ich haben diese Firma damals gegründet nach dem Erfolg von Cui Bono 1 und haben im Grunde genommen das auch genutzt, als bisschen als Rückenwind auch ganz gezielt, um genau solche Sachen weiterzumachen, auch gemeinsam so als in so einer Firma. Gleichzeitig bemühen wir uns natürlich jetzt auch so langsam, dass wir auch andere Sachen machen können, wo ich nicht immer überall präsent sein muss. Ich muss nicht immer jeden Podcast hosten, den wir hier produzieren. Guter Hinweis wäre zum Beispiel auf den Enten-Podcast, den wir jetzt machen mit dem Futurium. Die letzte Staffel hat zum Beispiel eine Kollegin Marlene Klavs gehostet und geschrieben. Und das ist ein ganz toller Podcast. Trotzdem Andan, Identität und DNA und alles drin, was wir hier gemeinsam als Firma machen. Aber ich bin da jetzt nicht so der Kopf, der am überpräsentesten vorne ist und vorne stattfinden muss.
Der Hintergrund der Frage ist, weil ich persönlich, also bei mir ist es so, dass diese Motivation ganz stark ist, gehört zu werden, so und auch zu erzählen. Also ich habe das Gefühl, dass diese oder jene Geschichte wichtig ist.
Ja.
Und ich bin bereit, mich vor eine Kamera zum Beispiel dafür zu stellen, was ich früher gar nicht gedacht hätte, dass ich das machen muss.
Ja.
Wäre das dann, ist das bei dir ähnlich, dass du sagst, ich setze mich vor ein Mikrofon, ich stelle mich vor eine Kamera, damit ich diese oder jene Geschichte erzählen kann?
Also ich würde es nicht so altruistisch formulieren, also weil es so klingt wie so, Ich muss das machen, einfach um diese Geschichte zu erzählen, was
niemand macht. Also ich musste doch, also damals, ich komme ja aus dem Print und ich musste das einfach machen, auch um davon leben noch zu können.
Ja.
Also das war noch so dieser, also die Entwicklung ist eine ähnliche, weißt du, du kommst aus dem Podcast, gehst ins Fernsehen, ich kam aus dem Print, bin ins Fernsehen.
Für mich ist das zweierlei. Also für mich ist das zum einen schon so, okay, es gibt bestimmte Geschichten, die ich erzählen möchte und ich habe das Gefühl, ich kann sie auf eine Art erzählen, die niemand sonst kann, so. Das brauche ich, sonst brauche ich es nicht zu machen. Sonst brauche ich nicht ein Jahr Zeit darauf zu investieren. Das heißt, das muss da irgendwie drin sein. Und auf der anderen Seite habe ich auch trotzdem gleichzeitig dieses künstlerische Verlangen von gesehen werden und etwas produzieren und das auch zelebrieren in der Öffentlichkeit und das Leuten auch zu erzählen, so wie ich es dir gerade auch erzähle, mit der Arbeit also auch rauszugehen. Und das mache ich nicht, weil das Teil des Jobs ist. Das mache ich, weil ich das auch möchte. So, ich finde so dieser Paratext oder dieser Epitext zum Produkt selbst, der ist genauso wichtig wie das Produkt. Also für mich persönlich in meiner Erfahrung, aber auch so finde ich, glaube ich, in dieser öffentlichen Erfahrung. Und deswegen ist das für mich beides. Also sowohl dieser unbedingte Wille, eine bestimmte Geschichte zu erzählen, auf der anderen Seite aber auch dieser Wunsch, gesehen zu werden für die Arbeit, die man da macht.
Wie oft denkst du, wenn du einen Podcast hörst, das hätte ich besser gemacht?
Gute Frage. Ich antworte dir folgendermaßen. Ich höre keine Podcasts.
Interessant, ich auch nicht. Ich lüge oft, wenn ich gefragt werde als Podcaster, welche Podcasts hörst du? Da sage ich eigentlich immer die drei gleichen, die ich seit 100 Jahren höre.
Ja.
Läuft schon, Geschichten aus der Geschichte und alle 8 Folgen mal eine Matze-Folge. Und dann natürlich, wenn wir beide in Austausch stehen, dann höre ich mir so eine Folge an.
Ja. Nee, ich höre einfach keine Podcasts. Es liegt aber auch ein bisschen daran, ich habe früher natürlich viele Podcasts gehört, sehr wenige deutsche Podcasts ehrlicherweise, sondern die Inspiration, die ich hatte, die ich auch mit Tobi zusammen hatte von Bummens, als wir Cui Bono 1 gemacht haben, waren es amerikanische Vorbilder, die wir gesagt
haben.
Ja, warum gibt es das nicht hier? Können wir das nicht auch machen auf eine Art, auf unsere Art und Weise? Aber mit derselben Produktionslogik, mit derselben Produktionsstärke. Und jetzt, wo ich diese Firma habe und ständig mit Podcasts beschäftigt bin und jeden Tag irgendwelche Skripte lese oder schreibe oder editiere oder was weiß ich, ist so das Letzte, worauf ich Lust habe, ist noch einen Podcast hören danach. Das heißt, aktuell, was ich jetzt gerade, was jetzt in den deutschen Charts, also was diesen Podcast, ich habe keinen einzigen davon gehört.
Ja.
Ich höre die auch nicht, auch, also zum einen, weil ich mit der Arbeit eh schon damit die ganze Zeit beschäftigt bin. Ich weiß, dass es sie gibt, also ich bin da schon so als Es ist halt ein Business so, also ich weiß schon, welche Podcasts es gerade gibt, ich weiß, wer gerade gut läuft, was gerade erfolgreich ist, ich weiß, dass es die Peter Thiel Story gibt und dass sie sehr erfolgreich ist, das weiß ich natürlich, aber für mich ist das auch gleichzeitig auch nicht nur, weil ich ein Geschäftstyp bin und dieses Unternehmen habe, sondern auch, weil ich als, es klingt jetzt schwierig, aber als Künstler das Bedürfnis habe, mich mit anderer Kunst auseinanderzusetzen, um meine Arbeit zu inspirieren. Also ich gucke dann lieber einen Film oder lese ein Buch oder schaue mir eine Serie an und versuche da Elemente zu finden, die ich in den Podcasts übernehmen kann. Das ist mir dann wichtig. Und das funktioniert bei mir ganz oft. Also auch jetzt hier, wenn wir in so Gesprächen hier sind, Entwicklungsgespräche zum Podcast oder wenn wir eine Outline machen, werden hier meine Kollegen dann bestätigen, ich habe immer irgendwelche Referenzen von irgendwelchen Filmen, die mir da irgendwie einfallen oder irgendwelchen Büchern nicht gelesen habe. Und gedacht, ah, das ist ja wie dort. Lass uns aber vielleicht einen Aspekt davon nehmen, weil das ist ja vielleicht interessant. Da hat es ja auch funktioniert dramaturgisch. Bei Netflix gibt es eine Serie, heute habe ich das gesagt, Mindhunter, die fängt immer mit dieser einen Szene an, die immer quasi eine Geschichte erzählt, aber vorne immer und so. Können wir das nicht im Podcast auch übernehmen auf eine Art und Weise für den nächsten Podcast? Mhm. Das ist das, was mich quasi antreibt. Darauf habe ich Bock. So. Und da ist es mir wichtig, außerhalb meiner eigenen Medienbubble da stattzufinden und mich davon inspirieren zu lassen.
Dieses, du hast es gerade angesprochen, als Business dieses Geschäft auch zu verstehen, Journalismus. Bist du eher Geschäftsmann oder bist du eher Journalist?
Ich bin ja, 50-50 so ein bisschen.
Kann man ein erfolgreicher Geschäftsmann sein und ein erfolgreicher Journalist sein, wenn man 50-50 das jeweilig ist?
Ja, muss man. Also ich muss es. Also ich kriege das anders nicht hin. Also ich habe ja hier sowohl mit Patrick zusammen, der auch, mit dem ich die Geschäftsführung mache, der auch gleichzeitig Journalist ist und hier normal arbeitet. Wir haben unsere Geschäftsführerkram, wo wir uns treffen, über Projekte sprechen und wie wir jetzt weitermachen wollen und unsere Strategiecamps und dieser ganze Scheiß, was auch immer das dazugehört. Das machen wir auch. Aber auch wahnsinnig viel Zeit, halt eben damit Texte zu schreiben, Texte zu editieren, neue Podcast-Ideen zu kreieren, Pitches zu schreiben, was weiß ich. Das ist für mich immer noch ein ganz normaler Alltag. Ich bin nicht nur Geschäftsführer. Als Geschäftsführer würde ich mich in diesem kreativen Bereich nicht so viel bewegen.
Du hast mir, als wir hier ankamen, dein neues Büro gezeigt. Sehr schick. Was ich mich gerade frage ist, glaubst du, dass dieses Geschäftsjournalismus ein Geschäft ist, was ein unendliches Wachstum hat? Also könntest du, sagen wir mal, in 10 Jahren es an dann 150 Mitarbeiter, in 20 Jahren 400 Mitarbeiter, in 30 Jahren übernimmt die Axel Springer?
Nicht zwangsläufig. Also kommt drauf an, was du für ein Geschäftsmodell hast. Ich glaube, mit dem Geschäftsmodell, mit dem wir jetzt gerade arbeiten, den wir jetzt aktuell haben, das ist keins, was du so einfach skalieren kannst. Kannst du nicht sagen, es wächst jetzt jedes Jahr und du hast dann einfach jetzt dann plötzlich, machst du jedes Jahr nicht 5 Doku-Podcasts, sondern 20. Das ist nicht so einfach zu skalieren, auch weil es sehr von dieser kreativen Qualität auch lebt, die viel von uns irgendwie auch kommt. Das heißt, ich muss in diesem Podcast auch irgendwie involviert sein, also intellektuell, und kann ja nicht irgendwie in einem Laden sein, wo es 30 Podcasts gibt und ich bekomme nur 5 davon mit und der Rest erscheint dann halt einfach. Das ist in vielen Geschäften, ist das möglich, kannst einfach skalieren, das kannst du weggeben und der macht das, der macht das, der macht das, das entsteht schon, die Sales funktionieren wunderbar und läuft. Das ist mit dem Geschäftsmodell nicht machbar. So. Deswegen sind wir jetzt erstmal dieser Laden, der wir sind, mit der Größe, in der wir sind, und wir sind erstmal darüber happy. So. Gleichzeitig überlegen wir natürlich trotzdem, was können wir machen, um dieses Geschäftsfeld zu erweitern, zu verändern.
Deswegen auch meine Doku.
Robuster zu machen, ja. Auch. Genau. Also auch, weil es auch darum geht, sich vorzubereiten, sich nicht zu sehr darauf zu verlassen, dass dieser eine Partner immer mit einem arbeitet und dieser andere Partner immer mit einem arbeitet. Da muss man sich natürlich so ein bisschen, jetzt kommt ein ekliges Wort, diversifizieren und sich irgendwie darauf vorbereiten. Und einfach auch, weil wir Verantwortung haben für unsere MitarbeiterInnen. Die wollen bezahlt werden und wir möchten nicht am Ende eines Monats sagen, scheiße, das eine Projekt ist leider nichts geworden, deswegen müssen wir jetzt den Laden zumachen. So. Ja. Und das ist natürlich das, was einen so um den Schlaf bringt, Patrick und mich manchmal, wenn wir dann so überlegen, so okay, jetzt müssen wir schon wieder ein neues Projekt irgendwie ranholen, irgendwie gucken, dass wir ab Januar genug Geld haben, um die, um unsere Investigativjournalisten zu bezahlen.
Ist die Triebfeder dessen, was du hier tust, ist es der Journalismus oder ist es zu wissen, ey, ich habe mir was Eigenes aufgebaut?
Beides. Ich glaube, meine ursprüngliche Motivation, die Firma zu gründen, war, dass es mir persönlich auch wichtig gewesen ist, in diesem Land etwas zu haben, was mir gehört. Da muss man ganz, ganz deutlich
sagen. In diesem Land?
In diesem Land. In
Namens Deutschland.
In diesem Land namens Deutschland.
Okay.
Weil ich bin zugezogener, in Anführungszeichen, bin aus Afghanistan. Ich werde hier nichts erben. Hier ist nichts, was mir gehört. Ich habe immer für andere gearbeitet und bekomme dann meinen Lohn und hoffentlich funktioniert das dann irgendwie. Und mir war es wichtig, ab einem bestimmten Punkt zu sagen, ja, ich möchte da irgendwie etwas machen, wofür ich alleine verantwortlich bin, wofür ich die Verantwortung trage und wo ich am Ende auch im Grunde davon profitiere, wenn das sehr gut läuft. So. Und das war einer der Argumente, die mir wichtig waren, die ich auch mit Patrick damals besprochen habe, gesagt habe, hey, deswegen will ich das auch machen. So, ich habe dann wahnsinnigen Drive, das zu tun. Und mir ist es wichtig, da nicht nur für andere zu arbeiten ständig. Und auf der anderen Seite auch zu sagen, naja, im Endeffekt bedeutet das aber auch, dass wir unseren Journalismus machen können, auf den wir Bock haben. Und das war auch unser Versprechen damals, dass wir gesagt haben, wir machen keinen Scheiß. Alles, was hier produziert wird in diesem Haus, kriegt unser Siegel da vorne drauf. Das ist unser Logo. Wir kämpfen dafür, dass dieses Logo vorne zu sehen ist auf diesem Cover. Nicht aus Eitelkeit, sondern weil wir auch wollen, nach draußen auch, aber auch nach innen signalisieren wollen, das ist ein anderes Produkt. Wir haben dafür gearbeitet. Da steckt das drin, was
ein Markenversprechen, so wie der Swoosh auf deinem Nike ist.
Das ist das Markenversprechen. Wenn du das hörst, kannst du eine gewisse Qualität irgendwie erwarten. Das ist uns wichtig. Und deswegen ist es beides. Es ist sowohl Journalismus als auch, ich möchte was Eigenes haben.
Ich will natürlich zurück nochmal zu der Sache, dass du als in Afghanistan geborener, zugezogener dieses Bedürfnis hast. Ich finde das sehr interessant, weil es ist exakt die gleiche Antriebsfeder als jemand, der aus dem Osten kommt, der nichts erbt, weil wir einfach nichts zu vererben haben. Ich auch genau diese Motivation hatte. Ich möchte mein eigenes Ding machen und will selber dafür verantwortlich sein, für das, was ich dort tue. Ich möchte mich nicht in die Verantwortung anderer begeben, sondern bestimmen, wie etwas zu sein hat, weil ich zu oft auch gehört habe, so macht man das aber nicht. Mhm. Wie oft hast du diesen Satz gehört, bevor du an dann...
Dass man es so nicht macht.
Genau.
Ja, oft höre ich ja immer noch. Also es ist ja, also kriegst du ja immer noch in Gesprächen zu hören mit Leuten, mit potenziellen Partnern, was weiß ich. Oft, natürlich. Und ich habe ja, also das ist ja schon so, dass man da irgendwann so in Runden sitzt, in Meetings sitzt, wo man denkt, so, ich würde jetzt gerne das Gespräch da leiten und gerne mal sagen, was ich gerne haben möchte, was ich brauche, um das zu verwirklichen. Und das ist wirklich ein krasser Antrieb dann auch. Und es geht auch gar nicht um Geld. Also es geht gar nicht so um, ich möchte jetzt damit viel Geld machen, weil da hätte ich auch einfach...
Nee, selbstverantwortlich sein.
Genau, weil ich hätte einfach Socken auf Amazon verkaufen können. Damit würde ich mehr Geld machen wahrscheinlich, als eine Podcast-Firma, die auf Dokus, Doku-Podcast spezialisiert ist, zu machen. So, ne? Darum geht es nicht. Es geht wirklich um Selbstverantwortung. Es geht um, dass es das... was wir produziert haben. Ich kann da jetzt auf die letzten Jahre drauf blicken und bin da wahnsinnig stolz drauf. Mhm. Wir haben da, ich habe dir vorhin gezeigt, unsere Cover, unsere Podcast-Cover, wenn wir die einmal aufhängen, wir haben in sehr kurzer Zeit sehr viel produziert und ich glaube, es gibt keinen Laden, kein Podcast-Studio in Deutschland, was auch nur annähernd diese Produktionsmenge und in der Qualität auch hat. Und da bin ich sehr stolz drauf, auf das Team, auf die Leute, die hier arbeiten, auf uns, auf die Leute, die mit uns von außen arbeiten. Wir sind mit sehr vielen Leuten in meinem Gespräch, im kreativen Austausch und bin da sehr stolz drauf. So. Und das macht mich glücklich.
Was ist dir wichtiger, die Anerkennung durch die Hörenden oder dass du eine gute Kritik in der SZ bekommst?
Oh, schwierige Frage. Ich glaube, die Anerkennung der Hörenden, würde ich sagen, ist schon wichtiger, also auch, weil das natürlich das ultimative Maß ist. Also ein Kritiker sind mal so gelaunt und du weißt nie, wen du da erwischst, die Person, aus welchen Gründen das hört, es hören muss und dann kommt sowas oder weil es irgendwie gehört hat und sagt, ich möchte drüber schreiben, weil mich das irgendwie bewegt hat. Es gibt ja auch solche und solche Kritiken. Nee, ich glaube im Endeffekt, also am Anfang schon eher über, wenn eine Zeitung was geschrieben hat, also ich weiß, erinnere mich noch, als die Zeit damals zu Cui Bono 1 die Kritik geschrieben hat zu What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Mhm. Da war ich gerade, in dem Augenblick war ich im Urlaub, war gerade in Portugal und Tobi hat mich angerufen, hat mir die Kritik, glaube ich, vorgelesen. Ich war gerade im Einkaufsladen. So. Das war für uns beide wichtig. Wir dachten so, da wollten wir stattfinden. Wir wollten nicht so in Medienabteil irgendwo stattfinden. Wir wollten irgendwie Feuilleton. Wir wollten irgendwie, dass das wahrgenommen wird. Dass das so eine Öffentlichkeit hat, die ein breites Publikum irgendwie auch anspricht. Und da war so in einer Zeitung erscheinen ein Beispiel dafür, eine Maßgabe dafür. Ich glaube aber, sobald das ein- oder zweimal passiert ist, ist es gar nicht mehr so das Ding, wonach du irgendwie lächst. Das ist so ein bisschen so, okay, das ist jetzt passiert. Schön, dass das passiert ist. Jetzt geht es nur noch darum, dass HörerInnen das gut finden. Noch viel besser vielleicht eher, dass HörerInnen, die vielleicht vorher nicht so viel mit dir anfangen konnten oder die mit dem Thema nicht so viel anfangen konnten, dir sagen, hey, ich habe da jetzt irgendwie eine Perspektive da irgendwie gewonnen, die ich vorher nicht geahnt habe. Und das macht mich dann immer sehr froh. Also wir haben zum Beispiel so ein Feedback zu Mesut Özil, zu dem Özil-Podcast bekommen, sehr viel solches Feedback bekommen. Und das ist halt sehr schön, sowas zu bekommen, sowas zu hören zu bekommen, auch Jahre danach immer noch, dass Leute einen darauf ansprechen und sagen so, hey, das hat mich schon sehr bewegt, das habe ich nicht so geahnt. Und als ich das gehört habe, hatte ich mir was ganz Neues eröffnet.
Ja.
Das ist so, natürlich, das ist unbezahlbar so. Das ist schönes Feedback, um das ich mich immer sehr freue.
Hast du das Gefühl, dass du durch die Arbeit, die du machst, dazugehören kannst? Zu diesem, ich nenne es jetzt mal das extrem weiße Herz dieser Medienlandschaft Deutschlands. Also weil wenn man hinter die Vorhänge des Medienbetriebs in Deutschland guckt, ist der extrem weiß, extrem männlich.
Ja.
Glaubst du, dass durch die Arbeit, die du machst, die Arbeit, die zum Beispiel auch ich mache und auch, also ich sage es mal kurz so, das ist mein Wunsch gewesen immer, dazu zu gehören irgendwann. Glaubst du, dass du dazugehörst oder irgendwann dazugehören wirst oder schon dazugehörst jetzt?
Ich glaube, einige würden sagen, wahrscheinlich von außen würde sagen, ich gehöre dazu. Und sagen, okay, du hast es ja geschafft, du bist ja in diesen Räumen, in denen du immer sein, in denen du immer sein wolltest. Also ich gehe davon aus, dass ich das immer wollte. Also ich glaube, von außen, ja, sieht es prima so aus. Ich glaube, von innen, also aus meinem Innen heraus noch nicht, also nicht zu 100%. Ich glaube nicht, weil es ist so, ich glaube, Räume, in die du dich hineinkämpfst, sind Räume, wo es schwierig ist, dazuzugehören. Räume, die du wie selbstverständlich bekommst, da bewegen sich Leute auch so rum, wie als würden diese Räume einem ihnen gehören. Das ist so etwas, so eine Art von Dazugehören, wo du gar nicht drüber nachdenkst, weil du glaubst, das steht mir doch eh zu. Und dieses, das steht mir doch eh zu, habe ich zum Beispiel nicht. Also das ist für mich natürlich immer ein Kampf, da irgendwie stattzufinden, irgendwie auch da zu sein. Wenn ich aber in manche dieser Räume dann bin und das Gefühl habe, so, das wird, wenn ich irgendwie appreciated auf eine Art und Leute irgendwie finden, schätzen das, dass ich da irgendwie da bin, dann finde ich das auch schön, so, dann gefällt mir das auch, sage ich ganz ehrlich, bin dann so, okay, das finde ich schön, dass das irgendwie diese Anwesenheit auch irgendwie auch gefordert ist, weil die glauben, dass das irgendwie auch was bringt, anstatt so einfach nur so eine Performance zu haben. So. Mhm. Da kann ich zum Beispiel nicht mit. Also ich rede, also.
Ich finde es total interessant, weil ich beobachte dich ja schon länger. Also man guckt sich ja Kollegen und Kolleginnen an und beobachtet sie. Und ich finde, wir hatten auch einmal ein Panel auf dem Literaturfestival in Berlin.
Ja.
Und danach bin ich zurück ins Büro und wurde gefragt, wie ist der eigentlich so? Und ich meinte, das Krasse ist, der ist so unverrückbar cool. Mhm. Der kommt auf die Bühne, macht so sein Ding, ist total cool und wirkt überhaupt nicht ängstlich. Warst du mal ängstlich oder ist Coolness deine Waffe, um zu sagen, ich nehme mir, was ich brauche, um meine Arbeit zu machen?
Ja, eher zweiteres. Also ängstlich bin ich, also ich würde nicht sagen, dass ich ängstlich bin oder gewesen bin, jemals. Also nicht zumindest in dieser
Welt. So krass, weil ich bin ein totaler Schisser. Ich bin super ängstlicher Mensch, ja. Super leicht zu verunsichern und es ist...
Nee, sowas, das bin ich nicht. Ich hab ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, sagen wir mal so. Ich weiß schon, was ich kann und ich weiß auch, was ich nicht kann. So. Und dafür kämpfe ich dann auch. Also ich bin dann auch so in diesen Räumen, wo diese Kämpfe auch ausgefochten werden, so bin ich dann auch sehr straight und sehr genau und weiß auch so, nee, das möchte ich gerne so haben, auch in so inhaltlichen Gesprächen, was weiß ich. Und dann kämpfe ich auch dafür.
Mhm.
Nee, ich bin da schon relativ entspannt, weil ich ein großes Vertrauen habe in die Arbeit. Und auch vor allem, weil ich eben auf eine Arbeit zeigen kann, in die ich sehr viel Zeit investiert habe, gemeinsam mit meinem Team. Und wir haben da irgendwie so unser Bestmöglichstes gegeben. Das heißt, es ist einfach, auf so eine Arbeit zu zeigen und zu sagen, hey, das ist eine gute Arbeit. So, das haben hier die Leute hier zusammen gemacht. Ich weiß, wie das entstanden ist. Ich kenne den Entstehungsprozess. So. Es ist einfacher, für sowas einzustehen, als für eine Arbeit, an die du nicht wirklich glaubst. So.
Ja.
Und das ist natürlich so die große, das ist, glaube ich, wahrscheinlich die eigentliche Magic, dass ich mit sehr, sehr guten Leuten arbeite, die sehr, sehr gute Arbeit machen. Und am Ende kann ich sehr stolz auf diese Arbeit zeigen. Und das macht es einfacher, in solche Räume zu gehen.
Ja. Abschließend würde ich gerne von dir wissen, journalistisch, welchen Raum würdest du gerne erobern? Was ist die nächste große Geschichte, an die du dich gerne heranwagen würdest?
Mhm.
Und aber auch persönlich, in welchen Raum siehst du dich? Willst du hineingehen?
Ja, ich glaube, der größte Raum, der mich jetzt interessiert noch, ist, was sind so die Räume außerhalb des journalistischen, also die fiktionalen Räume? Ich arbeite seit Jahren in einem Buch. Irgendwann wird das auch kommen, so, aber ich bin jetzt niemand, der irgendwie, sobald man irgendwie dann so einen Erfolg hat, sofort ein Buch veröffentlichen muss.
Hauptsache, Alter, da muss wie sagt man, das Eisen formen, solange es heiß ist oder so?
Ja, genau. So, da scheiße ich drauf, das ist mir nicht so wichtig. Also Leute hauen ja, sobald sie irgendwie so einen Erfolg irgendwie gelandet haben, kommt das große Buch und denkst du, ja, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Für mich ist das schon auch da, dass der Werkgedanke wichtig. Also ich möchte schon so etwas machen dann, was für mich auch eine Bedeutung hat und wo ich denke, das ist gut. Und da nehme ich mal alle Zeit der Welt so. Und das andere ist halt so, ja, fiktive Filmarbeit auch. Also auch so in die Richtung. Weil ich habe ja vorhin gesagt, ich bin ein großer Filmfreak, Serienfreak. Ich lese Skripte, während ich Filme gucke. Ich gucke den Film,
toll,
und lese das Skript,
ja,
weil ich wissen möchte, wie das gesprochen wird.
Das habe ich früher bei Quentin Tarantino habe ich das gemacht. Da konnte man immer von Rowold hat die Drehbücher, also die Skripte als Buch rausgebracht und dann habe ich das auch zusammengelesen.
Immer zur Oscar-Season veröffentlichten, werden die ganzen Skripte veröffentlicht, weil sie ja quasi an die Jury geschickt werden. Das heißt, du findest eigentlich zu jedem Film, amerikanischen Film vor allem, findest du das Skript so. Und das mache ich manchmal einfach, um zu sehen, wie übersetzt sich das eigentlich, um quasi zu lernen auch. Also wie müsste ich dann schreiben, damit sich vielleicht diese Vision, die ich da auf dem Text habe, auch tatsächlich übersetzt ins Bildliche so. Und ich glaube, da in die Richtung, irgendwann wird es da auch gehen, da strecke ich so langsam meine Fühler raus.
Und dann jetzt aber wirklich die abschließende Frage, weil hiernach, nach dieser Folge startet der Kultursommer. Ich hatte letztes Jahr auch so eine Art Kultursommer, also mit SchriftstellerInnen. Das hatte das Motto, wie war es, traurige Themen bei schönem Wetter. Dieses Jahr wird es nicht so sein, keine traurigen Themen, aber einfach Kulturthemen. Ja. Und abschließend von dir würde ich jetzt gerne wissen, was hast du gerade geguckt, gelesen? Gebinge-watched.
Ich gucke gerade tatsächlich sehr spät, das ist jetzt beschämt als Serienfreak, als sehr ich mich geoutet habe, die Sopranos, finally.
Witzig, gerade abgeschlossen, auch ich erst. Und welche Staffel bist du?
Ich bin in der dritten.
Es ist so gut, oder? Es passiert ja nichts.
Genau.
Also es ist so toll.
Das ist ganz toll. Ich mag es auch sehr. Ich habe da sehr lange für gebraucht, weil ich bei solchen großen Brocken dann immer sage, oh, weiß nicht, weil es auch mit so viel Vorschusslorbeeren und irgendwie so, ja klar, muss man das dann gucken und so. Und jetzt gucke ich es langsam, und aber auch langsam. Ich binge das jetzt nicht so jeden Tag irgendwie weg. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Ich war gerade im Kino und habe mir Jurassic World
und?
Rebirth angeguckt. Ja, ist natürlich Quatsch, aber macht halt Spaß. Also ist halt Unfug, ist
ja, toll.
Dümmlich getextet.
Ach, mega.
Aber
will man ja auch nicht.
Macht Spaß, und es sind halt Dinos halt, ne? Also Dinos funktionieren halt immer. Und
seit du 5 bist, funktionieren Dinos.
Dinos sind einfach immer gut.
Ja.
Und Jurassic World ist ja auch einfach einer der größten Marken auch. Also die macht ja wirklich immer eine Milliarde oder so an den Kassen. Und das funktioniert einfach. Dinosaurier funktionieren immer gut. Und was lese ich gerade? Ich bin gerade tatsächlich bei den Dune-Büchern.
Frank Herbert.
Ja, Frank Herbert. Weil
der heißt mir lustigerweise Frank Herbert, weil der in meiner Familie gelesen wurde und alle den immer Frank Herbert genannt haben. Und das war dann einfach Frank Herbert.
Das ist der Frank Herbert.
Ja, Frank Herbert.
Der Frank Herbert. Weil ich habe die Villeneuve-Filme da gesehen und fand sie toll. Und Bücher sind nicht so leichte Kost. Also es ist schwer zu lesen. Ist nicht einfach. Sehr dicht. Aber irgendwie auch wahnsinnig interessant, und ich komme da auch im Schneckentempo nur voran.
Ja, die sind ja auch wahnsinnig dicht. Also wie du es gerade gesagt hast.
Ja.
Also ich habe es versucht, ich habe auch mit dem ersten Band das versucht, habe da dann nochmal festgestellt, oh ja, krass, ist auf jeden Fall die Afghanistan-Story nochmal als Science-Fiction-Roman. Ja,
genau.
So, das finde ich am Wahnsinn, das merkt man in den Filmen ja auch sehr stark an, aber habe dann kapituliert.
Ja.
Ich habe die Bücher nicht geschafft.
Ja, ich bin auch beim dritten, ich weiß nicht, ob ich das dann noch auch schaffe, das sind noch 5 oder 6. Aber das ist so ein bisschen, was mich gerade so noch beschäftigt.
Toll. Vielen Dank für dieses sehr schöne Gespräch.
Danke dir.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt, und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2. Oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.